Liebe Eishockey-Fans, jetzt aber. Es geht weiter mit dem DEL-Podcast Eiskalt auf den Punkt. Die kurze Sommerpause ist vorbei und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Und auf euch. Und damit muss ich auch kurz loslegen. Wir haben mittlerweile über 10.000 Abonnenten hier. Das ist ehrlich gesagt mega und zeigt das Interesse an diesem Format. Für mich sowie uns als Liga ist zudem Motivation, jede Folge so gut und interessant wie möglich zu machen. In dieser Folge spreche ich mit Frank Fischöder, dem neuen Coach der Nürnberg Ice Tigers. Die Nürnberger und die Liga können sich auf einen tollen Trainer freuen. Ich habe knapp eine Stunde mit ihm gesprochen und einen sehr ruhigen, klaren und sympathischen Frank Fischöder erlebt. Zugleich hat er einen klaren Blick auf das, was er erreichen möchte und wie er mit seiner Mannschaft umgeht. Warum sein Spielstil stets offensiv ausgerichtet ist und wie sehr ihn die Nachwuchsarbeit die letzten 20 Jahre geprägt hat, verrät er zudem. Und wie er dafür sorgt, dass gerade die Mentalität der jungen deutschen Spieler sich so entwickelt, dass sie nur mit harter Arbeit etwas erreichen. Oder wie er selber sagt, lamentieren hilft nicht, sondern die Dinge, die man selber in der Hand hat, anzupacken. Nur das kann man beeinflussen. Wahre Worte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Frank Fischöder. So, die Aufnahme läuft und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Frank Fischöder. Hallo Frank.
Hallo.
Grüß dich, wie geht es dir?
Ja, hervorragend, natürlich. Sonne scheint, der Pool funktioniert, alles gut.
Sehr gut. Wo erwische ich dich denn gerade, wo treibst du dich rum?
Ich bin in Ludwigshafen, ich bin in meiner Heimatbasis sozusagen.
Okay. Und ja, die Vorstellung von dir als neuer Trainer bei den Nürnberg Ice Tigers ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Ehrlicherweise hatte ich relativ schnell natürlich, wie viele Medien höchstwahrscheinlich, aber ich auch die Idee, mit dir zu sprechen, dachte dann aber, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn erstmal ein paar Tage ins Land gehen, bis wir sprechen. Erzähl doch einmal bitte zum Anfang, wie so die letzten Tage und Wochen seit der Vorstellung für dich gelaufen sind.
Ja, eigentlich ganz entspannt soweit. Also wir haben ein paar Treffen gehabt. Ich war ein paar Tage in Nürnberg, habe da mein Umfeld ein bisschen angeschaut. Wir hatten ein paar Sachen vorzubereiten für die Saison, wann immer sie halt auch dann kommen wird. Aber man sollte ja vorbereitet sein. Habe mich ein bisschen umgeguckt, bin dann wieder zurück, war dann 4 Tage in Köln an der Uni, wieder zurück, dann nochmal wieder ein paar Tage in Nürnberg. Also ein ganz normaler Ablauf eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt habe ich das erste Mal jetzt so 2 Tage frei gehabt jetzt die Woche, wo jetzt nichts groß zu tun war, wo ich dann auch ein bisschen dann den Garten genießen konnte und vielleicht mal ein bisschen runterfahren konnte. Aber ja, ansonsten eigentlich spannend und ja, sehr erfüllend momentan.
Okay, kannst du uns ein bisschen mehr Einblick geben, wenn du sagst, du hast dir so einen Überblick verschafft? Wie ist denn dein erster Eindruck jetzt, nachdem der Wechsel ja auch feststeht? Die Gespräche im Vorwege ist ja sicherlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt dann den Vertrag unterschrieben hat und weiß, dass es losgeht. Also wie ist so das erste Gefühl bei deinem neuen Club für dich?
Boah, sonst hätte ich nicht untergeschrieben. Also das Gefühl hat sich nicht geändert. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir sind sehr warm und herzlich aufgenommen worden. Wir erfahren sehr viel Unterstützung. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, das Umfeld und alle Leute, die arbeiten, sei es die Damen da im Front Office oder auch die fleißigen Helfer, die da hinten dran in Wohnungen rumrödeln, wie wahnsinnig momentan damit alles vorbereitet ist. Und nein, also es hat sich eigentlich nichts geändert, es hat sich eigentlich nur bestätigt.
Demnach, das hattest du eben ja auch schon gesagt, die Gespräche im Vorwege waren dann auch sehr positiv, sagtest du, sonst wäre es dann ja auch nicht von beiden Seiten zum Abschluss gekommen. Kannst du sagen, wie lange so ein Prozess in diesem Fall bei dir gedauert hat? Also wie lange habt ihr miteinander gesprochen, du mit den Verantwortlichen von Nürnberg, bis ihr dann klar wart, dass ihr sagt, so ja, das machen wir zusammen, den Weg gehen wir zusammen?
Ja, wir hatten ein ganz, ganz großes Meeting, eigentlich kurz vor der Pandemie, haben uns da lange unterhalten und dann halt immer weiter in Kontakt geblieben. Ich wusste ja von vornherein, dass eigentlich der Kurt eine Möglichkeit hatte, zurückzukommen. Für mich war es halt nur wichtig, dass ich mich mal vorstellen kann. Ich meine, wie jeder weiß, ich komme aus dem Nachwuchs. Da ist es halt immer ein bisschen schwierig, dann den nächsten Schritt zu machen und dann in Richtung DEL gleich ist es gleich doppelt so schwer. Und wenn man diese Möglichkeit bekommt, war ich sehr, sehr dankbar, dass ich halt zu dem Gespräch kommen konnte. Dazu kommt natürlich, ich kenne André Dietsch halt schon aus der Zeit von der U18-Nationalmannschaft und auch davor schon. Wir kennen uns von unserer Idee, die Art und Weise, wie ich mit Mannschaften umgehe, da wusste er schon Bescheid, aber ansonsten bin ich halt sehr unbeschrieben im Profibereich und deshalb fand ich es sehr, sehr spannend und auch aufregend und ja, auch ja, ich war eigentlich begeistert, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich vorstellen zu können. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, gut, jetzt wartest du das Ding halt eigentlich ab, weil wir hatten halt von vornherein alles klar formuliert und ich finde sowas immer gut, wenn Vereine tatsächlich zu ihren verdienten Mitarbeitern stehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Entscheidung zu treffen und zu finden. Das ist, finde ich, sehr, sehr positiv. Ist auch wieder ein Punkt, wo ich halt sagen kann, okay, gut, das spricht für Nürnberg, da kann ich sehr gut mitarbeiten, weil die Zeit und gerade im Profigeschäft ist ja immer auch alles sehr, sehr schnelllebig. Und wenn man dann halt einen Arbeitgeber hat, der sagt, okay, gut, nein, wir warten auf deine Entscheidung, wenn sie dann halt auch etwas mal schwieriger ist oder etwas langfristiger ist oder dauert. Und somit war das eigentlich alles ja dann stetiger Prozess. Parallel habe ich ganz normal weitergearbeitet. Ich meine, ich habe 19 Jahre für Mannheim, für die Jungadler gearbeitet. Ich habe meine Mannschaft, ich habe meinen Kader, wir haben die Strukturen weiter geschärft und nach vorne gebracht. Wir haben gesehen, dass wir jetzt auch zu Pandemiezeiten trainieren können. Also wie gesagt, das lief halt alles parallel. Und ich war dann natürlich sehr erfreut, als dann der Anruf kam. Ja, aber dann auch tatsächlich erst dann eine Woche vor der Pressekonferenz, dass wo jetzt die Möglichkeit bestehen würde und sie bereit wären, den Weg mit mir zu gehen. Und ja, gab es auch kein Zögern mehr meinerseits, weil wie gesagt, Chancen, egal ob jetzt Pandemiezeiten oder schwierige Zeiten oder wie immer man das jetzt auch nennen mag oder größere Herausforderungen, sind im Endeffekt, ja, wenn sie kommen, muss man sie nehmen und ich bereue meinen Schritt überhaupt nicht. Also es ist zu 100% für mich jetzt eigentlich das Natürliche gewesen, wie es eigentlich jetzt dann sich anfühlt aktuell.
Okay. Wie läuft denn so eine Vorstellung ab? Wie muss man sich das vorstellen? Bereitet man sich da natürlich im Kopf drauf vor, aber hast du auch etwas präsentiert in so einem Vorstellungsgespräch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, ich meine, wenn man erstmal ist es natürlich erstmal wichtig, dass man sich persönlich kennenlernt, dass man sieht, wer sitzt einem da gegenüber, wie ist die Atmosphäre, wie connectet man, ist da irgendeine Verbindung, hat man ein gutes Gefühl und dann ist es aber klar, man sollte nie in irgendwelche Gespräche gehen. Ich meine, man kennt Vorstellungsgespräche aus dem normalen Berufsleben. Ich glaube, es wäre fatal, nicht vorbereitet zu sein. Ich hatte mir Gedanken gemacht, ich wusste, wie ich meine Einheiten aufbauen wollte, wie ich meinen Wochenplan aufbauen wollte, was ich für Vorstellungen hatte, was auch den athletischen Bereich angeht. Dann ging es halt auch um die Philosophiefrage, die allerdings ja vorher schon klar war, da Nürnberg ja schon den Wechsel ausgerufen hatte, dass sie jetzt nach und nach mehr und mehr auch auf Deutsche und auf junge Deutsche setzen wollten und so weiter und so fort. Und das kam mir natürlich alles sehr entgegen. Ja, und dann haben wir halt drüber gesprochen, wie ich mir halt die Dinge vorstelle, ob das Ganze matcht mit dem, was Nürnberg sich halt vorgestellt hat. Und letzten Endes hat es dann zueinander geführt.
Und das präsentiert man dann auf der Tonspur oder bringt man dann in diesem Fall, bringt man irgendwie was mit, vorbereitete Folien oder so? Und wie war das in diesem Fall?
Ja, in dem Fall war es jetzt ein lockeres Gespräch. Ich bin ein bisschen oldschool, muss ich dazu sagen, auch wenn ich vielleicht noch nicht ganz so alt bin, aber in der Hinsicht bin ich dann doch ein bisschen unterwegs wie vielleicht noch mein Vater. Ich schreibe halt alles ganz gerne. Ich habe halt diese 27-Week-Pläne mit To-Do-Listen, mit Wochenplänen und da schreibe ich eigentlich immer meine Gedanken auf, wie ich was strukturiert haben will und. Und da sind dann auch Seiten drin, wo man dann halt Inhalte festlegen kann, die dann auch direkt gut strukturiert sind. Das ist, da bin ich halt ein großer Freund von. Und da ist das erste eigentlich dann große Gespräch, warum es ging auch hauptsächlich ums Kennenlernen, habe ich auch nicht groß jetzt dann eine PowerPoint vorbereitet. Ich meine, kann ich auch, ist auch kein großes Problem an der Stelle. Ist auch relativ einfach. Weil ich habe ja in den letzten Jahren recht viele auch so Vorträge in der Wirtschaft über Motivation gehalten und über Teambuilding, Teamzusammensetzung, was für uns im Sport wichtig ist und, oder über Philosophiegeschichten, was für uns Persönlichkeitsentwicklung war und hoffentlich auch noch weiter ist. Und das sind halt so Sachen, die kann man, aber ich finde das halt, wenn man ein lockeres Gespräch hat, sollte man zeigen können, dass man vorbereitet ist, sollte man eine gewisse Sicherheit ausstrahlen können, aber sollte man nicht sofort einen Stundenvortrag halten und einen super Monolog, weil ich finde dynamische Dinge halt immer, selbst bei Vorträgen, immer besser, weil wenn man mit einem gegenüber ist, dann hat man auch so ein bisschen Reibung, andere Meinungen und man kann dann halt auch diskutieren und kann halt vernünftig argumentieren und ich glaube, dass es dann in dem Fall war es für uns, glaube ich, gut und auch zielführender.
Letzte Frage von meiner Seite zu dem Komplex. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr gesprochen habt und man lernt sich kennen und danach telefoniert man sicherlich und dann gibt's ja in so Gesprächen sicherlich auch immer mal eine Phase. Du hattest es ja auch angesprochen, da war ja auch noch irgendwie der ehemalige Coach, war von vornherein klar, dass es da eine Möglichkeit gab, dass der eventuell doch zurückkommt. Wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit? Zweifelt man dann auch mal oder hat ein Fragezeichen und sagt, ja, klappt es wirklich oder vielleicht klappt es nicht oder wacht man dann am nächsten Morgen auf und denkt, ja, das Gespräch war irgendwie gut, ich habe ein gutes Gefühl, das klappt. Also ist das so ein Hin und Her oder wie war es in diesem Fall bei dir?
Nein, es ist eigentlich kein Hin und Her. Das Gespräch war gut, ich hatte ein gutes Gefühl. In den Telefonaten danach hatte ich auch immer ein gutes Gefühl. Also das war, zweifeln tut man nicht. Also Nummer eins habe ich für jetzt 19 Jahre für einen Arbeitgeber gearbeitet, für den ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Und da gibt es also eigentlich gar nichts. Ich kann nur Dinge beeinflussen, die ich selber in der Hand habe. Also brauche ich dann auch nicht zweifeln oder an irgendetwas anderes glauben oder sonst irgendwas. Ich kann halt meine Arbeit, meine Einstellung, die Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, das kann ich beeinflussen. Wie mein Umgang dann ist mit den Leuten und mit Mannschaften, das ist halt das, was ich beeinflussen kann. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Für mich war wichtig in dem Moment, dass ich mich vernünftig präsentiert habe, dass wir eine gute Verbindung hatten, dass wir alle mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgekommen sind. Und ja, und ab da war es dann halt so, okay, liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich habe halt alles weitergemacht, so wie es halt normal ist und ja, habe halt dann gewartet.
Gut, hat ja auch geklappt, wie wir jetzt alle wissen. Du hast die Jahre oder Jahrzehnte deiner vorherigen Zeit gerade angesprochen in Mannheim. Hast auch schon gesagt, dass du aus dem Nachwuchs kommst. Da wollen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Da habe ich ein paar Fragen zu. Was wird dir denn so am meisten fehlen aus der Mannheimer Zeit? Kannst du das sagen?
Was heißt fehlen? Es gibt viele Dinge. Ich meine, ich arbeite mit Leuten zusammen, zum Teil seit 10, 12, 15 Jahren. Ich habe eine Infrastruktur, ein Umfeld um mich herum, das immer brutal loyal war. Wir haben sehr unterstützend gearbeitet, sehr viele Leute, die da mitgearbeitet haben, sehr viele Ehrenamtliche auch, die da im Hintergrund mitgerödelt haben. Und es ist halt eine andere Art, ein Stück weit vielleicht des Arbeitens, weil man hat ja zusätzlich noch dann das Internat dabei, die Schulgeschichten dabei. Man ist dann halt doch schon ein bisschen auch als Sozialpädagoge unterwegs. Das ist halt ein sehr, sehr enges, eigentlich miteinander wohnen fast. Ich meine, man ist mit der Mannschaft jeden Tag fast 4, 5, 6 Stunden phasenweise zusammen. Man geht viel auf Reisen miteinander. Zum Teil im Winter sieht man eigentlich seine Spieler dann mehr als seine Familie. Und die Jungs werden dann halt auch ein Stück dann auch vom Alter her sind es dann im Endeffekt früher oder später alles deine Kinder. So, da musst du dich drum kümmern, dass alles gut geht, dass sie sich wohlfühlen, muss ihnen aber gleichzeitig auch ein bisschen Druck geben, damit sie das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, dass diese ganze Zeit sehr, sehr erfüllend war und auch eine Menge Erfahrung mit sich gebracht hat, weil ich meine, ich weiß, dass ich gesegnet bin, dass ich halt dort als Trainer groß geworden bin. Ich hatte meine Zeit, ich habe eine große Zeit bekommen. Ich habe als Co-Trainer für Helmut de Raaf angefangen und habe halt dann ganz viele Möglichkeiten gehabt. Wir hatten finnische, schwedische Assistenztrainer, wir hatten Nordamerikaner im Kraftbereich da, wir hatten verschiedene Spezialisten im Skills-Bereich da und. Wenn man das natürlich als Möglichkeit hat, gucken kann und wach ist und sich versucht, da weiterzubilden, ist das ein unglaubliches Pflaster. Und dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, immer von, ja, im Endeffekt vom Grundschulprojekt hoch dann zu arbeiten, bis dann später dann die U16, also die Schüler kamen, die abgestiegen sind, wieder Aufstieg, Aufbau der Struktur und jetzt bis in den letzten Jahren haben wir es ja dann tatsächlich durchgezogen, dass wir tatsächlich eine Gesamtorganisation sind, von der U20 runter bis zur U8, U6. Das ist halt schon dann ein Prozess über die ganzen Jahre. Das erfüllt einen schon, muss man sagen. Das ist gut, aber ich meine, im Endeffekt ist es jetzt auch der Punkt, wo man ein Stück weit angekommen ist. Jetzt finde ich jetzt persönlich. Ja, ich meine, ich habe jetzt, was haben wir jetzt gehabt? 6 Titel hintereinander. Dieses Jahr konnten wir es ja dann leider nicht ausspielen. Die Organisation ist durchstrukturiert. Wir haben eine klare Philosophie und die Organisation ist so stabil. Da war es jetzt für mich schön, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, jetzt für mich den nächsten Schritt zu machen, weil ich meine, wir sind ja, auch wenn wir jetzt keine Spieler mehr sind, wir sind ja dann trotzdem irgendwo immer noch, wir wollen halt auch wissen, wie weit geht's, wie weit kann man den Job machen, wie gut kann man sein auf jedem weiteren Niveau, und da habe ich halt sehr, sehr früh auch in Mannheim dann gelernt, was Vorbereitung eigentlich alles ist, und und jetzt gucken wir, ob das jetzt im nächsten Schritt weitergeht.
War denn eigentlich für dich von vornherein klar, dass du im Nachwuchs arbeiten möchtest und anfangen möchtest? Vielleicht kannst du uns nochmal da auf so eine kurze Zeitreise mitnehmen, denn das ging ja auch bei dir in sehr, sehr frühen Jahren los, wenn ich richtig informiert bin und auch nochmal geguckt habe. Ich glaube doch parallel zu deiner aktiven Spielerzeit, richtig?
Ja, ich habe überall, wo ich dann nachher irgendwo in der Oberliga oder damals hieß das Ding dann nachher irgendwie erste Liga Nord, die zweite Liga, ich habe immer Nachwuchs trainiert, habe allerdings schon im Juniorenbereich mit Dank Bernd Hake, muss ich ganz ehrlich sagen, angefangen, in Eishockeyschulen zu arbeiten. Bernd Hake war damals Chef in Füssen bei der DEB-Eishockeyschule und da durfte ich dann so ein bisschen als Co-Trainer anfangen und habe ein bisschen Betreuung mitgemacht und das hat mir eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Idee, da hinzugehen, hatte Bernd Hake und dann habe ich halt viele Möglichkeiten gehabt, auch im Ausland Eishockeyschulen zu machen. Dann habe ich auch sehr früh angefangen, meine Lizenzen durchzuziehen. Und ja, und dann egal, wo ich war und wo ich gespielt habe, habe ich eigentlich immer auch im Nachwuchs trainiert. Meistens dann natürlich, weil es von der Zeit her besser möglich war, in meinem unteren Bereich, also irgendwelche Laufschulen oder Kleinstschüler, Kleinschülermannschaften. Das war ganz gut. Dann hatte ich mit eigentlich 27 dann keine große Motivation, weil ich meine, wie gesagt, ich komme aus NRW, da sind wir zu der damaligen Zeit im 1,5-Jahre-Rhythmus Konkurs gegangen, da die Vereine im Kreiswert. Zum Glück ist diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei mittlerweile, aber es gab halt eine Zeit, wo man halt eigentlich davon ausgehen konnte, dass jeder Verein irgendwie alle 2 Jahre die Grätsche macht. Und da hatte ich dann irgendwann keine Lust. Ich glaube, ich habe in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, 2 oder waren es sogar 3 Konkurse mitgemacht, hintereinander weg. Also da habe ich gesagt, das hat alles keinen Wert mehr. Ich habe parallel Sport studiert in Bochum an der Ruhr-Universität. Und dann hatte ich eigentlich alles komplett abgebrochen, habe noch ein bisschen Eishockeyschulen gemacht, aber dann habe ich die Möglichkeit bekommen, in Essen durch Larry Suarez dann da die Schülermannschaft zu nehmen und habe bei ihm dann mitgearbeitet, ja, und in Füssen hatte ich Helmut Raaf kennengelernt und der dann irgendwann gesagt hat, okay, gut, bei uns wird ein Platz frei, würdest du als Assistenztrainer kommen und würdest du da auch im unteren Bereich versuchen, so ein Laufschuhprogramm aufzubauen oder so ein Schulprogramm aufzubauen. Und ich fand, das war eine spannende Aufgabe und dann habe ich zur Freude meiner Eltern mein Studium kurz vor Ende abgebrochen und habe bin meinem Wunsch gefolgt, Trainer zu werden. Und ja, und hier sitzen wir nun.
Und es gab nie zwischendurch in den Jahren irgendwie schon die Möglichkeit, die Option irgendwie auch in den Erwachsenenbereich zu gehen? Und hattest du nie selber das Bedürfnis, sondern jetzt erst wirklich so, so wie du es vorhin gesagt hast, dass jetzt der Punkt gekommen war, wo du gesagt hast, ja, also jetzt bin ich bereit, jetzt will ich den Schritt in den Profibereich, in den Erwachsenenbereich gehen?
Ja, der Schritt, der, das war vielleicht ja ein Jahr jetzt, wenn man es nehmen will, so, wenn man es irgendwo mit der Zeit bezeichnen muss oder festlegen sollte, habe ich dann im Endeffekt letztes Jahr so nach der Saison so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken, was kann noch kommen oder kommt noch was, gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit für mich jetzt, sich da weiterzuentwickeln und zu sehen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und ja, und das habe ich halt dann nicht jetzt knallhart und massiv verfolgt, sondern das, weil ich finde halt, man kann Dinge nicht erzwingen. Ne? Ich meine, man muss durch das, was man tut, irgendwo ein Stück weit sich dann Namen machen, weil andere Möglichkeiten hat man nicht. Aber wie gesagt, ich meine, als Oberligaspieler fällt es ein bisschen schwer, eine Reputation aufzubauen, der zum Teil dann auch noch in der Regionalliga rumgedittelt ist. Gut, zwischendurch auch mal, glaube ich, eine Saison hatte, die in der zweiten Liga einigermaßen okay war. Aber das ist ja nichts, wo man drauf aufbauen kann und wo man sich dann Namen mitmachen kann. Und ich finde es halt sehr, sehr gut, dass ich halt jetzt von klein auf also das ganze System gelernt habe und auch mitgearbeitet habe und auch Strukturen aufbauen konnte und mich auch ein bisschen austoben konnte, was Konzepte angeht. Und ja, und vor einem Jahr kam dann nach und nach der Gedanke mehr und mehr, okay, gut, was kommt danach? Willst du das jetzt machen, bis du 65 bist? Soll es das jetzt gewesen sein? Was gibt es noch an Möglichkeiten? Wo kann man noch Dinge entwickeln? Und dann reift nach und nach der Gedanke, dass es vielleicht dann doch irgendwann nochmal Zeit wird, für mich den nächsten Schritt zu machen. Und ja, mittlerweile, glaube ich, bin ich auch so gefestigt, dass ich bereit bin, auch jetzt im Seniorenbereich den Job zu machen.
Und worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn du auf dein neues Team, den neuen Club und auf die DEL schaust?
Auf die tägliche Arbeit, weil das ist das, was ich immer geliebt habe. Also ich liebe Training, ich liebe die Arbeit mit der Mannschaft, ich liebe Gespräche mit Spielern, weil es ist halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat, war, glaube ich, ein NHL-Coach, der hat gesagt, also warum sind wir Trainer tatsächlich Trainer geworden, weil wir ein Stück weit das vermissen, was wir jetzt einfach nicht mehr haben können aufgrund unseres Alters. Dieses Feeling in der Kabine zu sein, mit den Leuten zusammen zu sein, eine Einheit zu bilden, für ein Ziel zu arbeiten, sich halt auch mal zu reiben, aber dann auch wieder zusammenzufinden, Erfolge, Misserfolge zusammenzuteilen. Also ich glaube, dieses Gefühl, in einer Mannschaft zu sein, ist schon was ganz, ganz Besonderes und das will man eigentlich auch sehr, sehr lange festhalten. Und das ist halt, ja, also die tägliche Arbeit mit der Mannschaft ist, glaube ich, das, wo ich mich am meisten drauf freue.
Ja, das hört man ja immer wieder, sowohl von Spielern als auch von Trainern, wenn man so fragt, so was ist denn das, was, wenn die auch mal wirklich, wenn sie nicht mehr spielen oder auch nicht mehr Trainer sind, was ist das, was am meisten fehlt, dann sagen ja ganz, ganz viele, ja, dieses tägliche Miteinandersein in der Kabine, der regelmäßige Austausch, diese Gemeinsamkeit, dieses Teamgefühl, also auch das, was du eben gesagt hast, das ist ja schon bei, zieht sich ja, ich glaube auch nicht nur durch den Eishockeysport, sondern auch durch andere Sportarten, zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, ne?
Ja, natürlich. Also ich bin, gibt ja viele Sachen, die in großen, und viele Spieler, die auch in Teams groß geworden sind, die irgendwo dieses Gefühl haben, das dann irgendwo dann auch wegbricht. Man lebt ja im Endeffekt mit dieser Gemeinschaft. Manche nur halt 2-3 Jahre, wenn man jetzt im Profibereich das Ganze nimmt, aber wir hatten zum Teil Jungs jetzt, die hatte ich schon mit 14 und die hatte ich dann aber auch noch mit 18, 19. Da haben wir dann eigentlich 5 Jahre, 6 Jahre miteinander gelebt. Das ist eine sehr, sehr enge Beziehung, die sich da aufbaut. Gut, wir brauchen jetzt auch nicht jetzt die Romantik ganz nach vorne. Natürlich ist es immer eine Sache, man wird nicht jeden lieben. Das ist auch normal, das ist im Leben normal, das ist auch eine ganz normale Geschichte. Das ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich finde diese Art von Respekt und Vertrauen, die man sich gegenseitig zu bringen hat, um halt auch als Mannschaft zu funktionieren und auch für ein Ziel zu arbeiten, ist halt was, was schon einmalig ist. Weil ich finde halt, egal ob man jemanden mag oder nicht, aber man hat immer eine Vereinigung in dem, was man erreichen will als Team. Weil ich glaube, keiner will nicht erfolgreich sein oder will durch die Gegend fallen. Also jeder will den Erfolg. Und genauso wie wir wissen, dass wir den Nebenmann brauchen, um die Arbeit überhaupt auf dem Eis erledigen zu können, also ist diese Vertrauen- und Respektebene eigentlich sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist ein gutes Umfeld, um zu arbeiten.
Und auf was für eine, was ich weiß, das ist immer nicht so einfach, wenn man jetzt so eine Frage gestellt bekommt, wie man sich selber einschätzen würde. Ich versuche es dann trotzdem mal bei dir. Was für eine Art Trainertyp bist du denn? Worauf kann sich dein neues Team freuen oder einstellen? Wie würdest du dich selber charakterisieren im täglichen Umgang mit den Jungs?
Ich glaube, dass ich im Großen und Ganzen entspannt bin, aber wenn es dann um die Sache geht, bin ich halt auch manchmal etwas ungeduldig, impulsiv. Aber ich kann ganz gut trennen zwischen Arbeit und dem, was danach ist. Und ja, ich glaube, das ist das, auf was man sich einstellen kann. Es ist halt wie im Leben, ne? Ich meine, wir werden nicht immer nur in Blümchensprache miteinander umgehen können, weil es einfach nicht geht. Weil wir halt, es ist immer schön, wenn man gewinnt, das ist klar, aber ich meine, niemand gewinnt immer. Das ist halt das Nächste und dementsprechend, ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf der menschlichen Ebene gut miteinander umzugehen, dass man einen gesunden Respekt voreinander hat, dass man allerdings auch den Leuten vertrauen kann, dass da halt die Gespräche auch so laufen und offen und ehrlich sind, wie es halt sein sollte. Das war auch jetzt in Mannheim langer Prozess, aber das hat nachher auch sehr, sehr gut geklappt, weil am Anfang ja immer noch diese Hierarchiegedanken da waren. Besonders im Nachwuchs ist es ja da sehr massiv, dass halt Spieler halt meistens dann sich nicht trauen, mit dem Trainer zu sprechen. Gut, da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist in dem Bereich jetzt komplett anders. Aber wie gesagt, wenn diese Zusammenarbeit mit Respekt und Vertrauen geprägt ist, ist alles gut. Und wenn wir das hinbekommen und wenn wir so den Umgang haben miteinander, glaube ich, werden wir eine gute Zeit miteinander haben.
Und kann man schon, ich weiß, auch das ist höchstwahrscheinlich schwierig, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir leider ja immer noch nicht genau wissen, wann es losgeht. Aber was ist so, wenn man an die Ziele denkt, vielleicht an die kurzfristigen auch und dann aber auch an die mittelfristigen, was ist so das, was du im Kopf hast, was du in Nürnberg erreichen und entwickeln möchtest?
Gut, das kurzfristige Ziel ist, wir wollen erstmal anfangen. Wir wollen erstmal zusammen sein und dann wollen wir uns schnell zusammenfinden. Wir wollen uns auf eine Philosophie einigen. Wir wollen uns darauf einigen, was wir sein wollen als Mannschaft. Und dann dahin arbeiten, dass wir das halt im täglichen Geschäft, in der täglichen Arbeit tatsächlich umsetzen. Und ich glaube, das ist immer das Schwierigste in so Mannschaftssportarten. Und das ist egal, in welchem Alter, dass man halt das, was man halt wirklich will, auch beziehungsweise das, was man formuliert, was man will, tatsächlich dann auch im tagtäglichen Geschäft umsetzen kann. Und naiv ist man da natürlich auch nicht. Es gelingt nicht natürlich immer, das, was man sich vornimmt, jeden Tag zu 100% zu erreichen und zu etablieren. Aber dass halt der Wille da ist, immer das Bestmögliche aus den Situationen rauszuholen. Und das ist halt einfach das, was einfach die ersten Schritte sind. Und wenn man dann gut arbeitet, kommen Siege. Wenn Siege kommen, wird man stabiler, man bekommt Selbstvertrauen. Und dann entwickeln sich gewisse Dynamiken. Das kann schnell gehen, das kann kurz gehen. Und wie gesagt, wir wissen halt jetzt alle nicht, wann es losgeht. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wer darf wann überhaupt trainieren und. Das ist alles nicht so einfach gerade. Aber letzten Endes ist die Situation für alle gleich. Und somit werden wir versuchen, halt jedes Spiel zu gewinnen und werden dann am Ende sehen, wo wir rauskommen. Das ist halt das, was man jetzt einfach jetzt zu dem Zeitpunkt sagen kann, weil man ja auch noch nicht wirklich einen Überblick hat, wie jetzt alle Teams wirklich aussehen. Und ich weiß, dass wir gut aussehen. Ich mag meine Mannschaft. Wir haben schon ein Gespräch, wir haben telefoniert, schön über FaceTime. Ich habe ein gutes Gefühl. So, ich hoffe, auf der anderen Seite war das auch so. Und alles Weitere muss man dann halt in der täglichen Arbeit sehen.
Bevor ich auf die Mannschaft, auf den Kader komme, was du eben angesprochen hast, einmal noch zu der Philosophie, zu deiner Philosophie, wo ja auch schon einiges oder sehr viel, je nachdem, wie man es dann auch verfolgt, zu lesen war. Das eine ist ja, dass, das hattest du auch schon angesprochen, und das ist auch immer wieder nachzulesen und auch von euren Verantwortlichen zu hören, dass ihr sehr, sehr stark wirklich auf deutsche und auf junge Spieler setzen wollt. Und das andere, was man seit deiner Vorstellung natürlich jetzt auch in den Eishockey-Medien, vorher in der Nachwuchsszene, was höchstwahrscheinlich genauso, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, ja, Frank Fischöder, wenn ich an den denke, dann denke ich irgendwie an offensives Eishockey. Ist das richtig?
Ja, aber nicht dummes offensives Eishockey. Ich meine, ich bin ein großer Freund, ich habe immer lieber die Scheibe, als dass ich einer Scheibe hinterher renne. Das ist klar, und wir wollen ja auch spielen, und spielen kann ich nur, wenn ich das Ding habe. Das ist halt auch wieder klar. Und ja, aber es ist halt trotzdem so, dass ich immer sehr gerne aggressiv und offensiv spielen lasse. Aber man muss halt schon vernünftig das Spiel lesen können. Besonders wenn man jetzt dann im Bereich ist, wo wir vielleicht in eine Situation kommen, wo wir 3 Spiele in der Woche spielen müssen und das von Tag 1 an. Man weiß das ja alles noch nicht, aber man muss ja mit allen Eventualitäten rechnen. Muss man dann schon sehen, ja, aggressiv immer, gut offensiv auch immer und auch im Drittel spielen. Ich bin auch ein großer Freund von zweiten Wellen, aber das sind halt so Dinge, da muss man jetzt sehen, wie adaptieren wir das Ganze, wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert das für die Mannschaft, und dann hoffe ich, dass ich wieder aggressiv-offensiv spielen kann, weil, wie gesagt, es ist so eine Mentalitätssache. Ich finde halt, wenn man das etwas haben will, muss man sich das holen. Und das kann ich nur, indem ich mir dann halt auch schnellstmöglich versuche, wieder die Scheibe zu holen und mit der Scheibe zu spielen, statt halt zu warten, dass irgendeiner einen Fehler gemacht und lauert. Das ist vielleicht kurzfristig erfolgsbringend, aber vielleicht langfristig doch ein bisschen optimistisch.
Und wenn du jetzt auf den aktuellen...
Aber das ist meine Meinung. Wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt sehr viele Nationen, auch international, die großer Fan des hohen 1-2-2 sind und halt in der neutralen Zone versuchen, Turnovers zu produzieren, die aber dann auch auf der anderen Seite sehr, sehr hart und sehr zielorientiert vorchecken, wenn sie die Möglichkeit haben. Und ich glaube, dass diese Balance im Spiel ziemlich wichtig ist.
Und wenn du jetzt auf deinen aktuellen Kader blickst, wie zufrieden, wie happy bist du da? Und gibt es vielleicht noch einzelne Positionen, wo du sagst, da können wir noch den einen oder anderen gebrauchen?
Nein, ich bin komplett happy. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich freue mich auf die Arbeit.
Ja, das hört sich gut an. Und dann noch einmal zu diesem Thema junge deutsche Nachwuchsspieler, was natürlich irgendwie, nicht irgendwie, sondern es ist logisch, wenn man dann aus Nürnberger Sicht einen Trainer wie dich verpflichtet, dass das natürlich dann auch irgendwie mit der Strategie passend ist, oder dass, wenn die Strategie da ist, dass man dich dann auch als Trainer holt, wenn man sagt, man will auf deutsche Nachwuchsspieler setzen. War das bei dir aufgrund der Nachwuchsarbeit dann auch immer schon so natürlich, dass du immer im Zweifel eher den Nachwuchsspieler aus Deutschland geholt hast, oder gibt es auch immer mal wieder Momente, wo du dir dann in der Abwägung auch ausländische Spieler anguckst und sagst so, ja, eigentlich würde ich den doch ganz gerne dazu nehmen. Wie muss ich mir das vorstellen? Denn das wird ja sicherlich...
Im Profibereich oder im Nachwuchsbereich?
Ja, erstmal im Nachwuchsbereich, aber vielleicht wird sich das ja auch jetzt in dem Profibereich...
Im Nachwuchsbereich haben wir eigentlich fast ausschließlich deutsche Spieler gehabt. Wir haben zwischendurch immer ein paar Südtiroler, Joe Ramoser zum Beispiel, oder jetzt Julius, vorher dann Simon Kostner, also wir hatten relativ viele Südtiroler, die allerdings dann auch alle irgendwann dann mit dem deutschen Pass unterwegs waren. Ich habe meinen Spielern in Mannheim immer eins gesagt, wenn ich eine Chance haben will, muss ich für diese Chance arbeiten. Was für mich immer das ist, die meisten fühlen sich angekommen in dem Moment, wo sie diese Förderlizenzverträge unterschreiben. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil in dem Moment beginnt erst die Arbeit. Und ich meine, wir sind natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren ein bisschen gesegnet gewesen, jetzt mit Mo Seider, mit JJ, mit Lukas Reichel, mit Tim Stützle, dass wir ein paar Jungs hatten, die way over waren, die einfach drüber sind über dem, was wir ansonsten an Spielern haben, die halt ein besonderes Talent mitbringen, die auch zum Teil einen besonderen Ehrgeiz mitbringen, Arbeitseinsatz mitbringen, die irgendwo diese Schleue ein Stück weit, wir sagen zwar immer natürlich, ich sage halt, das gibt's nicht natürlich, die Jungs haben halt immer gerne gespielt und haben immer gerne Dinge ausprobiert und deshalb sind sie da, wo sie sind. Aber es geht ja darum, dass wir diese Garnitur, die für uns jetzt halt in Frage kommt, und da hast du in jedem Jahrgang auch irgendwo 10 Spieler, 9 Spieler, die vielleicht die theoretische Chance dann haben, in den Folgejahren 1, 2, 3 in der Richtung DEL dann zu kommen. Wir müssen einfach aufhören, dann uns Gedanken zu machen über Ausländer und dass die unsere Plätze nehmen. Ausländer nehmen unsere Plätze nur, wenn wir es zulassen. Und das heißt, wenn ich halt einen Platz haben will, muss ich ja auch diesen Ausländer irgendwo ein Stück weit ersetzen können. Weil am Ende des Tages sind das Profi-Organisationen. Es geht darum, dass man halt auch Spiele gewinnen muss als Trainer letzten Endes. Es geht darum, dass die Gesellschafter Geld geben dafür, dass sie halt attraktives Hockey sehen und auf einem gewissen Niveau das Hockey sehen wollen. Und da liegt die Verantwortung bei uns deutschen Spielern und jetzt halt auch ein Stück weit bei uns deutschen Trainern, dass wir halt es schaffen, dass die Jungs halt die Arbeit investieren, die sie tatsächlich investieren müssen, um dann halt auch erfolgreiche DEL-Spieler zu werden. Wenn man natürlich jetzt dann das Ganze statistisch sieht, ist das Eintrittsalter für Spieler meistens irgendwo um die 22, dass sie tatsächlich eine Rolle spielen. Also so 21, 22, also mit 18, 19 sind die Jungs ja meistens nicht fertig. Das heißt, die brauchen definitiv meistens noch 1 oder 2 Jahre in der zweiten Liga. Es sei denn, es kommen wahrscheinlich wieder diese gleichen Beispiele. Ja, Mo Seider nicht, nein. Tim Stützle, JJ nicht, Lukas Reiche nicht, nein, die brauchen es nicht, alles gut, aber das ist nicht die Norm. Die Norm braucht in der Regel immer irgendwo noch 1, 2 Jahre, manche sogar 3 Jahre. Und dann kommen wir auf einmal in diesen Konflikt mit der U23-Regel, dass Jungs, die zum Teil dann es vielleicht geschafft haben oder nicht geschafft haben, sich da durchzusetzen, dann auf einmal schon wieder auf der Kippe stehen, weil vielleicht auch ein Jüngerer in dem Moment besser ist. Vielleicht gibt es einen 20-Jährigen, 21-Jährigen, der einfach schon stärker ist und der nimmt mir dann den Job, dann ist meine Entwicklung zu Ende und dann lande ich halt irgendwo in der zweiten Liga. Und das ist halt, wie gesagt, wir neigen dann dazu, als deutsche Spieler immer frustriert zu sein. Und das dürfen wir nicht. Wir müssen halt einen langen Atem haben, wir müssen arbeiten, wir müssen an uns glauben. Aber am Ende des Tages müssen wir liefern. Und das ist halt das, was halt das Entscheidende ist. Weil irgendwann geht es dann nicht mehr darum, im Nachwuchs ist es mein Job, allen Leuten ganz viel Eiszeit zu geben. Natürlich den Top-Jungs immer noch ein bisschen mehr, weil sie es sich auch verdient haben, weil sie halt auch in der Lage sind, im Powerplay besser zu spielen, mehr zu sehen, in engen Situationen halt auch mehr Ruhe haben, mehr Verständnis, mehr Spielverständnis haben. Aber letzten Endes wird jeder versucht, so viel wie möglich einzusetzen und zu fördern. Aber diese Zeit hast du ja nicht. Dadurch, dass du jetzt auch wieder einen Aufstieg und Abstieg mit dabei hast in der DEL, musst du ja auch irgendwo überleben. Ist total super, wenn ich jetzt mit einem 20er Kader und nur deutsche Spieler da unterwegs bin. Und vielleicht hatte man da sogar eine Chance, gut dazustehen. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Mit einem gewissen Vorlauf, wenn man ein bisschen ein, zwei Jahre hat, das Ganze aufzubauen. Aber die Zeit hat man nicht. Und das muss man halt auch schon im Nachwuchs sehr, sehr früh gesagt bekommen. Also wenn bei uns Jungs in die DNL kommen, in Mannheim jetzt in den letzten Jahren, wir haben immer gesagt, okay, gut, wenn ihr da rein wollt, dann müsst ihr das und das und das müsst ihr haben. Ihr müsst einfach eine gewisse Arbeitseinstellung bringen, ihr müsst selbstständig arbeiten, ihr müsst euch tagtäglich pushen. Ihr dürft nicht im Selbstmitleid ertrinken, ihr müsst weiterarbeiten. Es wird Enttäuschungen geben, aber dann kommt man nur raus, indem man sich wieder anbietet und von vorne beginnt. Das sind halt alles Dinge, die man wissen muss als junger deutscher Spieler, weil es ist hart, aber es ist auch für die anderen hart. Weil wenn man jetzt überlegt, was zum Teil jetzt in Deutschland zum Teil als Ausländer auf dem Eis steht, dann hast du Jungs dabei mit 200, 300 NHL-Spielen, die sind ja nicht dahin gekommen, weil sie nicht gearbeitet haben. Mhm. Die kommen aus dem System, was aber von Tag 1 durch Konkurrenzkampf geprägt ist. Und das ist bei uns so ein bisschen der Nachteil in unserem System.
Was ist denn, lass mich einmal kurz zwischenfragen, weil es ist ja hochinteressant, was du alles sagst. Woher kommt denn dieses Mentalitätsthema aus deiner Sicht? Also, was du eben angesprochen hast, dass ich habe es zumindest so verstanden, dass du schon sagst, so dass die Mentalität vielleicht bei dem einen oder anderen deutschen jungen Spieler eben nicht so da ist, dass man sich nicht ausruht, ja, sondern immer weiter und erst recht, wenn man irgendwie, wie du sagst, eine Förderlizenz hat, sich nicht zu lange irgendwie, nicht jeden Abend über mehrere Wochen und Monate darüber freut, sondern natürlich kann man sich darüber freuen, aber dann heißt es auch weiter Gas geben und arbeiten, wie du gesagt hast.
Ja, aber das ist das, was jetzt über die letzten Jahre ja ganz gut geklappt hat. Die Jungs haben nach und nach verstanden, aber bei uns ist es halt ein Prozess, der durch Kommunikation, Beispiel geben, Situationen erklären kommt. Es ist keine Situation, die bei uns aus natürlichen Druck von außen kommt. Wenn wir jetzt, wenn ich in Nordamerika ein Traveling-Team will, in Kanada, dann habe ich ein Tryout mit 170 Spielern für 20 freie Plätze. Mhm. So, da muss ich mich durchsetzen und da muss ich mich vorbereiten und da bin ich für mich selber zuständig. Ich muss richtig Geld in die Hand nehmen, was Athletiktrainer und dann geht, das muss ich nicht. Wenn wir in Deutschland jetzt mal drüber gucken, haben wir pro Jahrgang 10, 12 Spieler, die eigentlich durchmarschieren. Von U15, U16, U17, U18, U19, U20, so oben drin. Also es gibt relativ wenig Überraschungen da an der Stelle. Einige Quereinsteiger kommen noch, die sich halt dann Spätstarter, Spätgeborene, die dann irgendwann die Lücke schließen und, die gibt es immer wieder. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja diese Jungs, die eigentlich seit Tag 1 die Hoffnungsträger sind, die ziehen das Ding halt durch bis oben hin. Und die hohe Kunst jetzt ist es im Endeffekt, den Jungs aber auch klar zu machen, wie groß ihre Verantwortung ist. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass die Jungs, die halt die ganze Zeit da sind, von denen muss ja viel, viel mehr erwartet werden. Ich kann ja nicht damit zufrieden sein, dass ich jetzt im 15-Bereich oder jetzt im U17-Bereich Topscorer bin. So, vielleicht bin ich aus Versehen Frühentwickler, ich bin größer, ich bin schneller, ich habe ein ganz gutes Spielverständnis, habe einen brutalen Schuss, aber überrag halt einfach durch meine Kraft und meine Geschwindigkeit und durch meinen Schuss. So, irgendwann werden die anderen auch größer, stärker. Entwickle ich mich dann weiter, kann ich mal dann auch den nächsten Schritt drauf machen, halte ich meinen Vorsprung gegenüber dem Rest und. Ich muss ja verstehen, wie hoch die Verantwortung jetzt ist als talentierter junger Spieler in Deutschland, auch fürs deutsche Eishockey. Weil wir sitzen dann da und sagen, okay, gut, ich bin ja jetzt angekommen und im Endeffekt, in dem Moment, wo ich in den Seniorenbereich eintrete, kämpfe ich gegen die Welt. Dann kämpfe ich gegen halt finnische Spieler, tschechische Spieler, slowakische Spieler, schwedische Spieler, nordamerikanische Spieler. die einfach mit einer riesen Erfahrung mit 27, 28, zum Teil auch die Jungs vom College, die allerdings auch ihre Stipendien sich verdient haben, die auch dafür gekämpft haben, die auch in der USHL oder sonst irgendwo sich durchbeißen mussten, damit irgendeine Universität ihnen das Studium finanziert, die immer schon diesen Druck hatten, auch produzieren zu müssen und stark zu sein und ihren Weg konzentriert und fokussiert weitergehen zu müssen. Das ist auf der Seite, was diese Wettkampfsfähigkeit angeht, ein Vorteil von den Jungs, die von außerhalb kommen, beziehungsweise auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt für die deutschen Jungs ein Riesenvorteil. Sie haben eigentlich mehr Frieden, sich zu entwickeln. So. Mhm. Sie müssen halt nur die Möglichkeiten nutzen, weil sie werden weiterhin Top-Eiszeiten bekommen. Sie werden weiterhin, was weiß ich, mit 20, 25, 30 Minuten zum Teil durch die Gegend ziehen. Sie werden weiterhin Überzahl, Unterzahl und alles Weitere spielen, weil sie halt einfach das Beste sind, was wir halt in Deutschland haben. Das ist eine natürliche Sache, aber ich muss halt nicht sagen, okay, das ist ja geil, dass das so ist und damit bin ich jetzt dann auch zufrieden, sondern ich muss halt das große Bild sehen und das große Bild heißt halt, irgendwann stelle ich mich einer Konkurrenz. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die Talente, die halt sich jetzt schon durchgesetzt haben in der DEL, die dann 24, 25, 23, 26, 27 sind, die verstanden haben, um was es geht, die sich um sich selber kümmern können, die halt eine andere Verantwortung auch für sich selber nehmen können. Und das sind halt dann die Dinge, das muss ich halt recht früh verstehen, weil ich muss heutzutage als Nachwuchsspieler sehr, sehr, sehr früh erwachsen werden. Das ist einfach so. Ich muss früh eigentlich in den Seniorenbereich eintreten. Zum Teil treten die Jungs auch dann zu früh ein, weil sie keine Geduld haben, weil dann auf einmal es heißt, ja, die DNL ist ja nicht gut genug. Das reicht mir nicht mehr. Dann ist es für mich wichtiger, in der Oberliga ein bisschen rumzudiddeln. Gut, aber dann haben wir wieder den Vergleich von Trainingszeiten, Krafttrainingseinheiten, Umfängen, die gegangen sind. Und dann muss man halt sehen, welche Prioritäten man setzt. Ist mein großes Ziel die DL oder die große Show im deutschen Eishockey oder ist mein Ziel, ich werde jetzt ein bisschen Oberliga, Zweite Liga spielen, was voll und ganz in Ordnung ist, was auch kein Problem ist. Nur wie gesagt, von der Entwicklung her, von den Umfängen her ist es halt doch schon immer so, dass halt ein Großteil der DNL-Vereine mittlerweile so viel mehr Zeit und Stunden in Training investiert, als man dann nachher dann auch zum Teil im Profibereich einfach auch tun kann. Dass man dann auch so viel Zeit noch anbieten kann für seine jungen Spieler, für seine Talente. Das ist halt das, wo wir jetzt drüber gerade sprechen, wie wir das lösen können, dass wir halt die Umfänge hinbekommen für 19-, 20-jährige Spieler, 23-jährige Spieler. Weil wir wissen, dass halt die körperliche Entwicklung bis 25 geht. Das heißt, ich kann ganz andere Programme fahren, manche sogar bis 26, die körperliche Entwicklung nach vorne pushen können und. Und dafür brauche ich halt Spieler, die gewillt sind, halt auch den Zusatzschritt zu machen und nicht sagen, okay, gut, aber der 34-jährige Spieler hat als Kraftprogramm hauptsächlich irgendwas mit Däuserbändern, Stabilität, Rumpf und arbeitet mehr im Rehabilitationsbereich. Warum muss ich hier ochsen wie ein Bescheuerter? Und diese Einsicht muss halt kommen, weil der Kollege pflegt sich und hält seine Karriere am Laufen, solange wie es geht, weil wir sind alle Profis. Und du bist derjenige, du willst irgendwann auch mit 33 da sein und willst halt nur noch im Reha-Bereich arbeiten und deinen Körper so vorbereiten, dass du noch wirklich auf hohem Niveau spielen kannst. Aber jetzt musst du erstmal sehen, dass du deinen Körper dahin bringst, dass er überhaupt bis 33 durchhält. Das sind halt die Sachen, diese Unterschiede im Alter, was ich leisten muss und wie ich mich orientiere, ist halt das, was interessant ist. Man ja, vielleicht auch mit den erfahrenen Spielern dann unterhalten, wie sie da hingekommen sind. Und das wird keiner sagen, ja geil, ne, ich bin wach geworden, dann habe ich ein bisschen in meinem Dorf gespielt. Ja, das war so super. Danach haben sie mich dann direkt in der NHL genommen. Also wenn man sieht, wie die Leidenswege waren mit hoch, runter, hin und her und wo ich dann gespielt habe und wie viel Vereinswechsel zum Teil gekommen sind, um halt tatsächlich seine Position zu finden und was für einen langen Atem und Durchhaltevermögen man eigentlich haben muss, um die Karriere soweit überhaupt schon gebracht zu haben, ist halt das, was interessanter ist zu sehen, wenn man junger Spieler ist.
Hast du denn eigentlich, hochinteressant, was du alles erzählst, hast du denn eigentlich einen Zweifel daran, wenn du jetzt auch diese Youngster, die jetzt gerade in aller Munde sind, die möglicherweise auf dem Sprung in die NHL stehen, hast du da irgendwie eine Meinung zu oder ob die das schaffen oder nicht? Kannst du das beurteilen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die Jungs haben alles. Mhm. So. Jeder hat seine Qualität, jeder hat seine Stärken. Wenn sie es wollen, werden sie es schaffen. Das ist meine einfache Antwort auf das Ganze. Mhm. Die Entscheidung darüber treffen sie selber. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, JJ, brutales Speed, immer ein breites Grinsen im Gesicht, unglaublicher Schuss, packt auch zum Teil irgendwelche Zirkusnummern manchmal aus, hat richtig Spaß am Spiel. Tim ist ähnlich aufgestellt, Lukas, sind alle vom Typ her ja anders und doch gleich, weil sie haben alle diesen Spaß am Spiel. Man sieht ihn einfach an, die haben immer ein Lachen im Gesicht, wenn sie aufs Eis können und was machen können und haben halt so viele Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und wenn die halt ihr Ding durchziehen, verstehen, wie das große Spiel funktioniert, dass man halt auch ab und zu Dinge in der Rückwärtsbewegung machen muss und halt sich weiter auch von der Kraft her und quälen können und arbeiten, dann werden die ihren Weg gehen. Mhm. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das ist also, ich meine, ich hatte das große Vergnügen, mit den Jungs aufzusteigen, also das ist schon schön.
Ja. Ja, hoffen wir, dass du recht behältst, beziehungsweise dass die Jungs das dann vom Kopf her auch mental hinbekommen. Denn das nehme ich so aus deinen Aussagen auch mit, dass das natürlich auch immer extrem, extrem wichtig und ja auch höchstwahrscheinlich immer wichtiger wird, dass man da gut unterwegs ist und gut aufgestellt ist. Zum Abschluss einmal noch kurz, was die Aktualität angeht. Wie laufen jetzt so eure nächsten Tage und Wochen? Ist das alles abhängig davon, wann die Liga wieder losgeht, also wann ihr euch komplett zusammentrefft und wann ihr mit dem Training wieder loslegt?
Ja, gut, das ist halt so eine schwierige Geschichte mit der Pandemie. Es gibt ja irgendwie dann die Geschichte mit laufenden Verträgen, nicht laufenden Verträgen, Neuverträgen und. Dann hat ja die DEL, das weißt du aber wahrscheinlich besser als ich, diese 4 Wochen vor Saisonbeginn stark mit diesem verschobenen Start oder keine Ahnung was, Vertragsgeschichten, das sind aber alles Dinge, da kenne ich mich nicht mit aus. Also ich habe jetzt ab 17.8. haben wir Eis. Mhm. Ich bin jetzt nächste Woche komplett in Nürnberg. Da werden wir dann gucken, wie wir Eiszeiten nehmen können, was wir nehmen können, wer trainieren darf und wer nicht trainieren darf, wie die Vertragssituationen da sind, aber da verlasse ich mich komplett aufs Management. Weil das sind Dinge, da werde ich mich nicht reinfuchsen, sonst hätte ich BWL oder Vereinsrecht oder Vertragsrecht studiert. Habe ich aber nicht, deshalb lasse ich das auch sein. Und dann werden wir gucken, wer reinkommen kann, wer trainieren kann, wie trainiert werden kann. Und dann werden wir da um das Gebilde eine optimale Vorbereitung für uns zusammenbauen. Wie gesagt, in der Situation selber können wir nichts ändern. Die Situation ist, wie sie ist. Wir werden dann einfach den Ist-Zustand nehmen, werden dann sehen, okay, gut, wir wissen, dass wir Eis haben. Wir werden dann anfangen zu trainieren. Wir werden dann anfangen, uns vorzubereiten, in Teilen. Und dann werden wir sehen, ab wann wir dann tatsächlich komplett sein dürfen. Ja. Und das steht und fällt ja dann mit anderen Entscheidungen an anderen Stellen. Und deshalb macht es für mich, wie gesagt, das habe ich aber zu Eingang bei vielen Dingen gesagt, alles, was ich nicht beeinflussen kann, mache ich mir keine Gedanken drum. Also werde ich jetzt am Montag gemütlich werden wir uns zusammensetzen, dann werde ich die Information bekommen, wer wann, wie, wo trainieren kann, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und wenn ich das dann weiß, dann werde ich da mit Profi zusammen und mit dem Staff drumherum und dem Athletiktrainer werden wir ein Programm zusammenbauen, was für uns sinnhaft ist und was halt auch dann im Rahmen der Vorschriften so funktioniert. Und von da aus gehen wir dann gemütlich weiter.
Super. Klasse. Dann weiß ich und die Hörer auch in dem Punkt Bescheid. Frank, ich danke dir vielmals für die Zeit. Hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Hochinteressant. Ich glaube, wir können noch eine weitere Folge sicherlich oder könnten eine weitere Folge füllen, aber das machen wir dann, wenn die Saison läuft. Ja, ich glaube, die Nürnberger können sich auf einen ganz, ganz tollen neuen Coach freuen und die DEL auch. Das nehme ich auf jeden Fall jetzt aus diesen knapp 60 Minuten, die wir gesprochen haben, mit. Wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und dann freue ich mich, wenn wir uns bald nochmal wieder hören.
Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.
Super, vielen Dank. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ich habe es ja schon im Intro gesagt. Ein richtig guter Typ, der Frank. Der Weg und das Projekt mit ihm in Nürnberg ist sehr interessant. Man darf gespannt sein, wie es sich entwickelt und funktioniert. Ich freue mich wie immer über eure Meinung zu der aktuellen Folge. Wenn ihr Lust habt, kommentiert die Folge, lasst eine positive Bewertung da und erzählt es gerne überall rum, wenn es euch gefallen hat. Sollte es die Aktualität zulassen, dann sprechen wir in der kommenden Woche hier zum Thema Fans. Denn natürlich fehlen den Fans genauso die Planungssicherheit, wann es wieder losgeht in der DEL und mit ihrem jeweiligen Club. Denn das eint aktuell doch alle. Wir werden gemeinsam mit den Fanbeauftragten der einzelnen Clubs in den nächsten Tagen daran arbeiten, eine interessante Folge auf die Beine zu stellen. Bis dahin bleibt gesund und schaut vielleicht NHL. Da läuft der Spielbetrieb ja schon wieder ein bisschen, wenn auch anders als sonst. Bis nächste Woche, euer Konstantin.